Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Episode des Musikexpress Talk, dem Podcast-Format des Musikexpress. Inhalt unserer heutigen Folge ist Kraftwerk. Der Juni-Ausgabe des Musikexpress legt exklusiv eine 7-Inch-Vinyl-Single des Songs Heimcomputer bei, in einem neuen Edit von Kraftwerk-Chef Ralf Hütter, der auch exklusiv das Single-Cover gestaltet hat. In unserer Titelgeschichte beleuchtet Albert Koch den Einfluss des Kraftwerk-Albums Computerwelt, das in diesem Jahr 40. Jubiläum feiert. Und Musikexpress-Autor Albert Koch haben wir auch zu Gast in unserem Talk, genau wie den Musikexpress-Autoren Christopher Hunold. Gemeinsam leiten sie den Podcast Track 17 und den Podcast hört ihr über alle gängigen Podcast-Portale wie iTunes, Spotify oder Deezer. In Track 17 diskutieren sie über Musik, die wichtig wird und solche, die es lohnt, wiederzuentdecken. Christopher und Albert sind also ideale Kandidaten für ein Gespräch über die Band, die heute noch so frisch klingt wie vor Jahrzehnten. Mein Name ist Hassania Seri und ich bin der Redaktionsleiter von musikexpress.de. Herzlich willkommen, Christopher, und herzlich willkommen, Albert.
Hallo Sasan.
Hi Sasan. Hallo, hallo.
Na, alles gut bei euch?
Jo.
Ja, alles wunderbar.
Schön, dass ihr Zeit habt. Vielleicht könnt ihr mal kurz am Anfang noch mal was zu eurem eigenen Podcast erzählen, zu Track 17, wie der entstanden ist, was euch in diesem Podcast wichtig ist, sofern sich das überhaupt so einfach sagen lässt, und inwieweit die Musik von Kraftwerk daran auch und sei es nur als Einfluss vorkommt.
Also ich glaube, die Musik von Kraftwerk spielt als Einfluss tatsächlich eine große Rolle. Die ist, glaube ich, in viel Musik irgendwie wiederzufinden, über die wir da so sprechen. Also Track 17 besteht quasi aus zwei Formaten. Das eine, das ist so das Review-Format, was so ein bisschen so eine Art vertonter Review-Teil eines Musikmagazins ist, so ein bisschen. Da stellen wir dann immer fünf neue Platten und 17 Songs vor. Allerdings auch ganz frei in der Entscheidung, was das sein soll. Eben das, was uns so im letzten Monat so wirklich angefixt hat und von dem wir glauben, das hat ein größeres Publikum verdient. Und dann haben wir noch eine Feature-Ausgabe, sage ich mal, die kommt dann immer so dazwischen und da reden wir dann allgemein über ein Thema. Sei es jetzt irgendwie eine Band zum Beispiel. Wir haben vor kurzem auch Jochen Overbeck da gehabt und haben über Daft Punk zum Beispiel gesprochen oder wir sprechen über bestimmte Labels oder irgendwelche Best-ofs oder sonst irgendwelche Geschichten. Und ja, angefangen hat das irgendwie ich glaube, vor 3,5 Jahren mittlerweile oder so, wo ich mir dachte, irgendwie muss man doch mal weiter über Musik sprechen und da gibt es eigentlich niemanden, mit dem ich das lieber machen würde als mit Albert. Und zum Glück hat er da Lust zu gehabt und deswegen machen wir das jetzt auch seit 3,5 Jahren.
Ah, Albert, ich hoffe, du kannst das bestätigen.
Ich kann das voll bestätigen. Und um auf die Frage zurückzukommen, Kraftwerk ist, glaube ich, noch nie direkt vorgekommen, vielleicht mal erwähnt worden, aber natürlich, was Christopher sagt, ist vollkommen richtig, als Einfluss auf 90% der Musik, die wir da vorstellen, sind die eigentlich immer präsent.
Ja. Wenn ich mal fragen darf, auch wenn es ein bisschen so eine Poesiealbum-Frage ist, was war denn so euer erstes prägendes, in Anführungszeichen, Kraftwerkerlebnis? Wie seid ihr eigentlich auf die Band gestoßen?
Ich fange mal an, oder? Also, 1974 ist ja das bekannte Album Autobahn veröffentlicht worden. Und das Album und die Single, also der Edit von Autobahn, wurden mit leichter Zeitverzögerung Top 10 Hits in England und in den USA. Und das hat dann die deutschen Radiosender dazu gezwungen, den Song auch in Deutschland zu spielen. Und ich habe dann irgendwann im Frühjahr 1975, da war ich 12 Jahre alt, auf Bayern 3 oder so einem Mainstream-Sender das Lied Autobahn gehört. Und ich war hin und weg, habe mir sofort das Album gekauft, nicht als Platte, weil ich damals noch keinen Plattenspieler gehabt habe, sondern als Kassette. Und ab da habe ich dann die Karriere von Kraftwerk verfolgt. Und wenn ich so drüber nachdenke, ist Kraftwerk eigentlich die einzige Band aus meiner Jugendzeit, die ich konstant über alle Jahrzehnte gehört habe.
Ja, bei mir ist das so, also vielleicht, um das dazu zu sagen, also ich bin so ein 90er-Kind, also meine ersten Maxis habe ich so 95, 96 gekauft, und habe mich dann ein paar Jahre später dann angefangen für elektronische Musik zu interessieren. Und Kraftwerk waren für mich immer erstmal ein Name, ein Bezugspunkt. Also als ich dann die Möglichkeit hatte, irgendwie als Teenager erstmals so übers Internet herauszufinden, wo dieses ganze Zeug so herkommt, was ich so höre und was mich da so fasziniert, dann stößt man halt immer irgendwie auf Kraftwerk so als Referenz. mich haben damals so jetzt die 70er oder 80er gar nicht so wahnsinnig interessiert, weil ich habe immer gedacht, elektronische Musik, das ist so das Morgen, das ist die Zukunft. Ich glaube, das ist ja was, darüber reden wir gleich sowieso nochmal drüber. Und egal worüber man liest, egal welche besten Listen man irgendwie so zur Ahnenforschung oder so nutzt, irgendwo steht immer Kraftwerk. Das ist so das über allem Schwebende, das, was so ein bisschen so der Urknall ist für elektronische Musik, irgendwie, wie man sie dann später kannte. Aber ich habe die nicht als Band wahrgenommen, weil mir das irgendwie, das war wirklich so ein Name, so eine Referenz. Aber ich habe nie gedacht, ich muss mir die anhören. Das hat ein bisschen gedauert. Ich glaube, so meine ersten Begegnungen waren immer so, es waren so Meta-Begegnungen. Also es kann sein, dass zum Beispiel das Rammstein-Cover von Das Model oder so der erste Rammstein-Ton ist, den ich hier gehört habe, weil ich irgendwie jeden Freitagabend Mola Adebisi irgendwie dabei zugeguckt habe, wie er mir auf Viva die Top 100 erklärt oder so. Ich glaube, da habe ich das dann zum ersten Mal gehört. Aber ich habe natürlich null gecheckt, wo das herkommt oder irgendwie so. Ihr habt doch alle Big Lebowski gesehen, ne? Da gibt's doch die Band Autobahn oder so, ne? So mit ihrem Album Nagelbett oder sowas, ne? Das sind so diese Referenzen. So darüber lernt man das dann irgendwie kennen, ohne die Band selber kennenzulernen. Und ich glaube, dann hat's echt noch ein paar Jahre gedauert, bis dann, Albert, du wirst es auch noch wissen, Hot Chip haben ja die Tour de France Sachen geremixt, ne? So Mitte der Nullerjahre. Und da war ich mega verknallt in Hot Chip und hab mir gedacht, wenn die jetzt auch noch so feiern, da muss da was dran sein. Und dann bin ich da eingestiegen. Also so Mitte der Nullerjahre habe ich dann erstmals reingehört. Und Computerwelt war auch mein Anfang. Und es hat mich dann total umgehauen, weil ich dann auch wirklich richtig viel erstmal so gerafft habe, was da so los ist.
Ja. Glaubt ihr eigentlich, dass es einen Unterschied macht? Also ich denke mal schon, dass es einen Unterschied macht, ob man das erste Mal Kraftwerk hört, wenn es Single-Versionen sind, im Radio oder halt die vollen LP-Versionen, weil ihr habt ja beide über Autobahn gesprochen, ne? Und die Version, die man halt gängig kennt, die gekürzte Version oder die zum Beispiel auf der Minimum-Maximum-Live-Platte ist, das ist ja die zum Beispiel ganz, also völlig auf diese Vogelgeräusche und diesen Gang in die Natur verzichtet. Man denkt ja irgendwie in der kurzen Version, das sei tatsächlich ein Stück allein über das Autofahren auf der Autobahn, oder nicht? Also wie wichtig ist das halt, das Gesamtstück für das Verständnis der Band zu kennen, und was geben einem stattdessen die Radiofassungen?
Also, ich kann nur für mich sprechen, also mich hat die Single-Version angefixt, und natürlich war ich von der 22-Minuten-Originalversion noch viel begeisterter, und ich höre auch die Singles-Version nicht mehr. Also es ist schon ein Kunststück, einen 22-Minuten-Song auf 3 Minuten 35 oder wie lang der ist, runterzukürzen.
Ich habe auch, als ich dann eingestiegen bin, ich glaube, ich habe auch die Single-Version als erstes gehört, aber das hat mir dann auch schon gereicht. Und da musste man sich, da musste ich mir die Geduld auch erarbeiten, um dann das Ganze zu hören. Aber in der Platte, sage ich mal, verwoben hat es dann tatsächlich auch wirklich, wirklich Klick gemacht.
Ist das nicht irgendwie komisch mit den Stimmungen, die ein normales Wort eigentlich evozieren sollte, aber dann durch die Musik selber dann verändert wird? Also wenn wir mal über Heimcomputer sprechen, der als Single beigelegt ist, das ist an sich ein freundliches Wort, Heim, zu Hause, das Haus und so weiter. Aber das Stück selber kennzeichnet ja schon diese Stimmung, dass da irgendetwas lauert in unseren eigenen vier Wänden, das uns vielleicht beobachten kann oder das irgendwie infiziert ist. Wie geht's euch bei dem Lied?
Der Name Heimcomputer, der ist keine Erfindung von Kraftwerk. Bevor der Heimcomputer Personal Computer geheißen hat, hat man ihn Heimcomputer genannt. Also es wirkt zwar so, wie wenn es eine Kraftwerk Wortschöpfung wäre, ist es aber nicht.
Und es ist ja auch so ein schönes Wort aus der Zeit. Es würde, also klar sagt man PC, Personal Computer, aber Heimcomputer, das war ja damals auch noch eine Unterscheidung, die man hat machen müssen, weil es ja noch was Besonderes war, überhaupt zu Hause so ein Ding stehen zu haben. Und dann zu sagen, ne, also am Heimcomputer sitze ich hier und programmiere die Zukunft mir, das war ja jetzt was, das hat ja jetzt auch nicht jeder direkt so auch wirklich umsetzen können, 1981.
Ja, was war denn eigentlich der gängige Heimcomputer? Das dürfte der Apple ja noch nicht gewesen sein, ne? War das IBM oder war das ein Windows-Rechner? Wisst ihr das?
Boah, das weiß ich nicht, ne.
Commodore?
Vermutlich.
Commodore, ja, der Amiga wahrscheinlich. Dann, ja. Ich meine, was ich ja immer interessant finde bei Kraftwerk ist, dass sie halt über die Jahre ihre Arrangements ja auch stark verändern. Und ich habe mich immer gefragt, ist es immer ein Vorteil oder kann es auch ein Nachteil sein, wenn sich die Musik oder wenn sich elektronische Musik dann doch an den neuen Arrangements orientiert? Kraftwerk haben ja über die Jahre auch ein Housebeat unter viele Stücke unterlegt. Wie seht ihr das? Seht ihr da Vorteile, Nachteile drin, oder ist es sozusagen eine Veränderung, die notwendig ist?
Ich glaube, dass die Antwort ein klares Jein ist. Es kommt halt immer darauf an, wie die Veränderung aussieht und an was sie sich orientiert, an was die Anpassung erfolgen soll, an den Zeitgeist zum Beispiel. Kraftwerk haben ja seit Anfang der 90er begonnen, ihre Arrangements zu verändern. Zuerst mit dem Album The Mix und später dann auf ihren Tourneen. Ich fand die 90er Jahre Arrangements nicht so toll, weil die so einen Trance-Techno-Einschlag gehabt haben und das Tempo von vielen Songs angezogen worden ist. Aber seit den 2000ern finde ich die wieder gut, weil die Veränderungen auch nicht dramatisch sind, sondern einfach nur songdienlich, würde man sagen. Also die Beats sind fetter, der Sound ist viel klarer. Ansonsten bleibt die Grundstruktur und das Tempo gleich. Also wenn, ganz banal gesagt, wenn die Veränderung gut ist, ist es wie sie gut, und wenn sie schlecht ist, ist sie schlecht.
Ich meine, solange die Vergangenheit nicht komplett überschrieben wird, finde ich das auch okay, weil man, es gibt ja noch die Originale. Ich bin da inhaltlich auf jeden Fall bei Albert. Ich brauche das in der Regel nicht, weil ich dann auch finde, das ist ja so ein Zeitdokument, sage ich mal, so klang das damals und das steht jetzt für sich. Ich finde es aber als Kraftwerk wiederum ergibt es total Sinn, weil das ist ja eine Band, die ja quasi auch gegründet wurde, um quasi nach vorne zu gucken, um in die Zukunft zu gucken und bei null anzufangen und direkt auf 100 irgendwie zu gehen. Und ich meine, sobald dann eine Platte erscheint, sobald die nächste Platte erscheint, sobald du irgendwie einen Tourzyklus hinter dir hast, ist ja alles, was du vorher gemacht hast, ist ja dann schon Vergangenheit. Und das ist ja was, was Kraftwerk nicht interessiert. Bestenfalls ist das irgendwie kanonisiert und nimmst es irgendwie mit, aber dieses immer wieder an morgen denken und dann dieses Umdenken der Vergangenheit, um daraus wieder was Neues zu machen, das ergibt ja im Kontext der Band, finde ich, total Sinn und das legitimiert das irgendwie fast schon wieder so ein bisschen.
Ja, eine der bekanntesten, manche würden sagen berüchtigsten, also ich fand es ja eigentlich eher gut, Veränderungen, die die Band ja gemacht hat, war ja nach Sellafield das Stopp vor Radioaktivität zu setzen und damit dem Lied womöglich eine ganz andere Bedeutung zu geben. Das war irgendwie ein schöner Effekt, weil es im Endeffekt nur ein Wort war, das man innerhalb weniger Sekunden aussprechen konnte und das dem Lied vorangestellt, also dem, ne, also dem Chorus da vorangestellt, eine ganz neue Bedeutung gegeben hat. Wie seht ihr das?
Man muss das natürlich aus dem zeitlichen Kontext raussehen. Das Album Radioaktivität ist 1975 veröffentlicht worden. Damals gab es zwar auch schon Atomkraftgegner, aber so die Mehrheit des Volkes hat die Atomkraft als Verheißung auf die Zukunft gesehen. Und Kraftwerk waren ja dafür bekannt, dass sie technische Errungenschaften gepriesen haben. Und so war die Originalversion von Radioaktivität auch kein Loblied auf auf Atomkraft oder Radioaktivität, sondern eine Zustandsbeschreibung. Also sie haben sich verbeugt vor dieser Erfindung jetzt, ohne irgendwelche negativen Auswirkungen zu berücksichtigen. Und dieses Stoppt Radioaktivität dann in den 90ern, das war natürlich ein Tribut an den Zeitgeist, nachdem sich dann die Volkesmeinung gegenüber Atomkraft geändert hat.
Ihr habt ja beide gesagt, dass Computerwelt vor allen Dingen auch die Zukunft ja beschrieben hat. Inwieweit ist das Album trotzdem auch ein Ausdruck der Gegenwart oder ist es für euch mehr Zukunft oder ist es für euch Gegenwart? Frage ist, oder eine Frage, die sich mir auch stellt, ist, warum eigentlich generell ein Großteil der heutigen elektronischen Musik doch eher nostalgisch klingt und retrogebunden statt futuristisch.
Ralf Hütter hat es ja, glaube ich, damals gesagt, dass es ein Album der Gegenwart ist. Also, dass Musik 1981 nur so klingen kann. Und ich glaube, dass da ein bisschen Koketterie mitspielt und auch eine Art von Mitbewerber-Bashing. Also, ich glaube schon, dass Hütter sich 1981 sehr, sehr wohl bewusst war, was er da für ein futuristisches Album in die Welt gesetzt hat, also jetzt von der Musik her, von den Sounds her. Und dieses Herunterspielen, zu sagen, nee, nee, so muss alle Musik 1981 klingen, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass Kraftwerk eben schon immer der Überzeugung waren, dass die Gegenwart, also 1981, nur so klingen kann wie Computerwelt, was natürlich auch sagen soll, hey, wir sind in der Gegenwart angekommen und alle anderen hängen der Zeit hinterher mit ihrer altmodischen Rockmusik. Die Frage zur Nostalgie und zur Retromanie ist eine sehr gute Frage, weil die eines der ganz großen Rätsel der Popkultur anspricht. Ganz genau bin ich mir da nicht sicher. Schon Mitte der 80er hat es, glaube ich, angefangen, als es erste Tendenzen des musikalischen Recyclings gegeben hat. Wenn man die 80er Jahre anschaut, den Mainstream-Zeitgeist, Madonna, Michael Jackson und eine Band wie The Smiths, die damals im Untergrund groß geworden sind, dann kann man im Vergleich zu Madonna und Michael Jackson, die ja die Modernität repräsentiert haben, von den Smiths durchaus als 60er Jahre Coverband reden. Also die Smiths haben 60er Jahre Popmusik in die 80er gebracht. Aber das beantwortet, glaube ich, die Frage nicht. Ich glaube, dass es für Produzentinnen mit Blick von heute, sich an der Vergangenheit abzuarbeiten und die Vergangenheit musikalisch zu verarbeiten, einfacher ist, als futuristische Soundentwürfe zu machen. Weil er dann trotzdem auch trotz aller Retro-Tendenzen immer was Neues entsteht. Also kein Vaporwave-Act ist eins zu eins identisch mit irgendwelcher 80er-Jahre-Musik. Das spielt immer ein bisschen das heute mit. Und aber es gibt meiner Meinung nach trotzdem noch sehr viele, vor allem elektronische Acts, die an futuristischer Musik arbeiten. Und die meisten der KünstlerInnen, die wir im Track 17 Podcast besprechen, arbeiten an neuen Musikentwürfen. Da fällt mir ganz spontan Actress ein, der öfters mal vorkommt in dem Podcast.
Sehr gut, dazu muss man sagen, wenn der Name Actress erwähnt wird, das ist fast schon unser Trinkspiel, dann müsste man jetzt eigentlich geschlossen einheben. Aber das machen wir, glaube ich, mal nicht.
Können wir ruhig machen. Ja, Prosit, Prosit. Es ist halt, ich finde es halt so auffällig, dass Kraftwerk, aber vielleicht täusche ich mich da auch, das ist eigentlich keine Band, die tatsächlich über neu, also die neue Musik in den Titel erhebt. Ne? Also es geht ja schon um technischen Fortschritt, und es geht auch um die Autobahn und es geht um die Roboter, aber es kommt ja nicht selten vor, oder es geht um den Weltraum, das Space Lab, also es kommt ja nicht selten vor, dass sie tatsächlich ihre Musik selber in ihrem Lied als futuristisch bezeichnen. Stimmt das?
Ich würde ganz gerne noch kurz was zu der vorherigen Frage sagen. Also ich glaube halt, weil ich finde, das ist auch ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt. Und ich glaube, wir reden da auch ganz oft drüber, weil ich glaube, dass zum Beispiel dieses Nostalgie-Ding oder dieses Gestern-Ding, dass es in der Musik auch oft super beliebt ist, weil viele Leute ja glauben, früher wäre alles besser gewesen oder sich eben der Musik ihrer Kindheit irgendwie besinnen und Einflüsse von früher aufgreifen. Ich meine, letztlich ist das ja auch einfacher, weil das gibt's ja alles schon. Und ich glaube, dass aktuell, dass das auch oft so ist bei vielen jüngeren ProduzentInnen, weil vielleicht heute auch die Angst vor der Zukunft noch größer ist als früher. Ich weiß nicht, weil durch die Technologie von heute, durch Politik, Klima, ich meine Pandemien oder so, ne, das sorgt jetzt alles nicht gerade dafür, dass man sich aufs Morgen freut. Da kann man ja lieber das Gestern verklären und irgendwie, weiß ich nicht, Delfine aufs Cover packen und so Simpsons Wave irgendwie produzieren. Also ich will das auch gar nicht verurteilen, weil ich bin eigentlich vom Kopf her genauso. Ich weiß aber nicht, ob ich überhaupt zustimmen würde, dass das einen Großteil der elektronischen Musik überhaupt betrifft. Weil ich weiß nicht, es fallen ja mir dann so viele Leute ein. Also zum Beispiel jemand wie Flying Lotus, den hätte es so in den 90ern nicht geben können. Oder so jemand wie Holly Herndon, die wir, glaube ich, total super finden, die mit ihrem Fokus so auf AI und sowas. Das sind ja so Leute, die das so gut mitdenken. Und ich glaube, dass wir auch immer mehr gefordert werden, eigentlich, was solche Musik angeht und da immer mehr möglich ist. Und wir haben ja auch vor ein paar Folgen dann über Sophie gesprochen, die ja unglücklicherweise verstorben ist Anfang des Jahres, die ja, finde ich, vielleicht nicht unbedingt im Sound direkt. Aber ich finde, dass in ihr total viel von Kraftwerk auch noch überlebt hat, weil so wie sie zum Beispiel Themen wie Körperlichkeiten oder sowas, ne, mit Mensch, Maschine und sonst was, also das wird ja immer noch weitergedacht und so. Deswegen glaube ich, dass eigentlich die Tendenz ganz gut ist, was das angeht.
Ja, es ist ja wahrscheinlich zweifellos so, dass jemand, der jetzt programmieren würde, das ist die Zukunft natürlich auch, wie er auch gesagt hat, in Gefahr laufen könnte, ins offene Messer zu laufen und halt einfach falsch zu liegen. Ne? Das hat man ja auch immer, wenn man über Bands sagt, ich habe die Zukunft gesehen und so weiter. Und dann liegt man nachher falsch und hat man sich dann anschließend damit blamiert. Das ist natürlich, das hast du auch richtig gesagt, Christopher, viel einfacher halt irgendwie sich an vergangenen Elementen nach dem Motto, hinterher ist man immer schlauer zu bedienen und dann einfach das nochmal zu betonen, was damals schon schön war. Ne?
Ich gebe dir recht, aber also ich glaube auch, dass es trotzdem eine Vielzahl von Elektronikmusikern gibt, die Retro-Sounds bedienen. Also sehr viel, ich sag mal, von diesem Berghain-Techno ist 1:1 frühe 90er-Jahre-Techno. Aber natürlich, es gibt auch sehr viele Ausnahmen, aber es ist schon auffällig.
Die Frage ist, was willst du da machen, ne? Weil 4/4 ist ja erstmal zeitlos. Da kannst du ja nicht immer sagen, das ist jetzt 91, sondern es darf es ja 2020 und 2050 genauso geben.
Der heutige Musikexpress-Ausgabe ist ja die Neuabmischung von Heimcomputer beigelegt, neu abgemischt von Ralf Hütter. Albert, als du das zum ersten Mal gehört hast, was ist dir aufgefallen? Worin unterscheidet sie sich vom originalen Mix?
Also mir ist zuerst aufgefallen, dass mir nichts aufgefallen ist. Und deshalb habe ich alle vier mir vorliegenden Versionen des Songs nochmal in zeitlicher Abfolge angehört. Und dann fällt schon auf, dass es Unterschiede gibt. Also der Sound ist besser als auf dem Computerweltalbum, obwohl der eigentlich immer noch sehr, sehr gut ist. Es gibt viel mehr Effekte von diesen Spielautomaten oder was immer das ist. Und es ist an sich, ja, die ganze Version ist sehr, sehr knusprig, würde ich mal sagen.
Ja, man kann an dieser Stelle auch mal erwähnen, Albert, dass du einer derjenigen Journalisten in Deutschland bist oder überhaupt weltweit, der sehr guten Zugang zu Ralf Hütter hat. Du hast ihn ja auch schon mehrmals getroffen und mit ihm gesprochen, also einen Gedankenaustausch, wie er es genannt hat, inszeniert. Wie geht man denn auf ihn zu, wenn man jetzt von ihm gerne eine Single zum 40. Jubiläum von Kraftwerk auf dem Cover hätte? Wie spricht man ihn da an?
Naja, eigentlich ganz einfach. Man schreibt eine Mail und formuliert die Idee. Und entweder kommt ein Ja zurück oder ein Nein zurück.
Was glaubst du denn, ist euer persönliches Geheimnis miteinander? Also Ralf Hütter ist ja wirklich bekannt dafür, dass er schwer jemanden an sich ranlässt. Was glaubst du, ist das, was eure Ebene am ehesten darstellt?
Also unser Verhältnis war nicht immer so gut. Das hat sich erst so in den letzten 3, 4 Jahren so entwickelt. Also ich glaube, dass er meine Expertise über Kraftwerk schätzt. Und er sagt auch immer wieder, dass das sehr viel Unsinn über die Band geschrieben wird, sehr viel Vermutungen und bla bla bla. Und ich glaube, dass er das schätzt, also und dass wir deshalb so ein gutes Verhältnis haben.
Ja, wenn man sich jetzt mal so eine Zeile vornimmt aus dem Song Computerwelt, einer der bekanntesten, Nummern, Zahlen, handelnde Leute oder Reisen, Zeit, Medizin, Unterhaltung, die Themen, die darin angesprochen werden, wie Datenschutz, Überwachung, die sind ja evident. Aber wenn man das aus heutiger Sicht hört, Christopher, könnte man das gleich so zuordnen? Oder wird das so in dem Kontext der Musik noch am ehesten offenbar?
Doch, ich finde schon, dass man das zuordnen kann. Ich meine, wenn man dann dieses Album hört, dann ahnt man ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen, worum es dann gehen kann. Die Frage ist natürlich, wie interpretiert man das? Also versteht man den Song eher als Warnung oder eher als nüchterne Feststellung oder so? Das ist, glaube ich, die Frage, die man sich dann so ein bisschen stellt und über die man dann eben streiten kann. Aber ich finde es aus heutiger Sicht natürlich super spannend, darüber zu reden, so ein paar Jahre nach Snowden. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, ich weiß nicht, also uns sind die Daten nicht mehr so viel wert wie vielleicht noch vor 40 Jahren. Dafür sind sie für die Unternehmen noch viel mehr wert. Ich glaube, dass man dann eben darüber dann nachdenken kann, also wie ist das jetzt unbedingt gemeint oder so, aber auch da ist es halt so, dass sich das Thema ja in den letzten Jahren ja extrem ja auch extrem in den Fokus von vielen Leuten irgendwie gespielt hat und das auch gar nicht mehr so viel mit irgendeiner Tech-Paranoia oder sowas von damals zu tun hat. Ich meine nur, ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen in der Recherche geguckt. Wisst ihr, was das Wort des Jahres 1980 gewesen ist?
Nein.
Nee.
Rasterfahndung. Und ich musste dann eben daran denken, weil das ja, ich meine, das Album kam 81 raus und da hat sich ja dann ja auch in solchen Dingen ja doch einiges gewandelt und der Umgang mit Daten hat sich so ein bisschen gewandelt und so und ich finde das dann auch spannend, eventuell das so ein bisschen als Reaktion darauf irgendwie wahrzunehmen oder so, auch damals schon.
Ja, ich meine Flensburg, ne, da geht es ja wahrscheinlich um die Verkehrssünderkartei. Das ist ja immer präsent, ne? Also das kennt man ja bis heute, Punkte in Flensburg oder die Stadt Flensburg generell, da hat man gleich mal schon so eine düstere Vorahnung, dass es irgendwie um Strafe geht und so weiter. Ist das nicht trotzdem faszinierend halt, dass es damals irgendwie schon, es muss ja damals noch eine viel größere Rolle gehabt haben, Flensburg, als heute, jetzt wo auch Social Media unsere Daten hat, wie Facebook und Twitter und so weiter. Aber es muss ja damals wie so ein Damoklesschwert über einem gehangen haben, wenn es um Flensburg ging, oder?
Also ich weiß, dass der zunehmende Überwachungsstaat damals schon ein sehr großes Thema war. Obwohl da ja in einem viel, viel geringeren Umfang überwacht wurde als heute. Also heute geben wir ja freiwillig unsere Daten an Mark Zuckerberg. Und damals haben wir uns darüber aufgeregt, dass das BKA uns in ihren Computern speichert. Aber was ich sagen wollte, es trifft, glaube ich, hier das Gleiche zu wie auf Radioaktivität. Das sind einfach Schlagworte, die einerseits das Positive der Computerwelt, andererseits das Negative aufzeichnen. Und es wird nicht mit dem Holzhammer liedermachermäßig gesagt, es ist schlecht, dass das BKA unsere Daten sammelt, geht auf die Straße dafür, sondern man kann es interpretieren, wie man will.
Ja, wisst ihr eigentlich, warum die Pause von 3 Jahren zwischen Mensch, Maschine und Computerwelt überhaupt so lang war? Also es muss irgendwie sehr hoher Anlauf da genommen worden sein. Und besteht da nicht auch die Gefahr, man musste ja vielleicht damals, auch wenn die Hardware sehr teuer war, trotzdem darauf achten, dass man noch irgendwie auf einem bestimmten Stand bleibt. Kann da eine Gefahr bestehen, dass man halt irgendwie nicht mehr up-to-date ist, wenn man sich zu lange Zeit lässt? Oder wisst ihr generell, warum die Pause so lang war?
Also in dem speziellen Fall weiß ich es nicht. Ich weiß allerdings, dass schon kurz nach Veröffentlichung von Mensch-Maschine an Songs von Computerwelt gearbeitet wurde. Und ich schreibe das natürlich auch zu einem gewissen Grad dem Perfektionismus von Kraftwerk zu. Also da gibt es zwar keine Outtakes und unveröffentlichten Songs, aber ich kann mir vorstellen, dass die oft wochenlang, wenn nicht gar monatelang an einem Song arbeiten, um einen gewissen Sound zu erzielen. Und es war halt Ende der 70er, Anfang der 80er noch schwieriger als heute, wo die ganzen Presets im Musikmachprogramm deines Apple-Computers drin sind.
Ja, ich meine, es gibt ja heute sowieso kaum noch Alben mit nur 6 Liedern, ne? Also Station to Station von Bowie war ja wahrscheinlich auch deshalb nur 6 Lieder lang, weil alle Lieder so lang waren. Du hast die 46 LP-Minuten sehr schnell aufgebraucht. Ich finde es ja toll, dass Computerwelt eine Platte ist, die auch nur 6 Lieder hat, aber die deswegen auch nicht mal lang sind, auch relativ kurz. Spieldauer ist ja wenig über 30 Minuten, oder?
Ja, und ich finde das sehr angenehm. Es ist kurz und knackig. Ich kann mich erinnern, dass im beginnenden CD-Zeitalter, so ab Anfang der 90er, als dann jeder einen CD-Player gehabt hat, dass die Bands dazu übergegangen sind, Alben zu machen, die 70 bis 80 Minuten gedauert haben, weil es eben das Format hergegeben hat. Also das heißt, ein Oasis-Album war automatisch eine Doppel-LP auf CD. Und da ist halt jeder Ausschuss mit aufs Album gekommen. Also was ich damit sagen will, ist, mir sind 30 Minuten mit fantastischen Songs lieber als 75 Minuten mit Gezo-Songs.
Und jetzt ist es ja irgendwie, jetzt hast du ja alles, ne? Weil jetzt ist es ja wurscht, ne? Jetzt bei Drake sind es ja dann eher Playlists als Alben oder so, die dann ja irgendwie 25 Songs haben. Jetzt kam, das wird, glaube ich, für unsere nächste normale Podcast-Folge relevant sein, das neue Ski Mask-Album. Das geht dann auf einmal über 100 Minuten, weil es halt einfach wurscht ist, ne? Dann wird halt einfach noch eine Vinyl-Folge geklatscht. Oder du hast halt dann die als, ja, die fast als EPs durchgehende Sachen, die dann aber irgendwie so, weiß ich nicht, an die 30 Minuten kratzen oder so. Das hat ja echt nochmal eine andere Rolle gespielt.
Ja, mir ist ja an der Titelgeschichte aufgefallen, ihr zitiert ja June Atkins, den DJ aus Detroit, der Kraftwerk vor allem deshalb gelobt hat, weil sie toll gewesen seien wegen ihrer Präzision. Da wurde ich so ein bisschen stutzig, weil ich habe mich gefragt, ob elektronische Musik denn nicht immer präzise ist. Ne? Also im Gegensatz, wie klingt die unpräzise Musik?
Ja, also mittlerweile, also du kannst ja jetzt, mittlerweile kannst du ja alles machen. Du hast ja kaum noch irgendwelche Restriktionen oder Grenzen. Gerade eben bei elektronischer Musik, außer vielleicht deine Kreativität oder so. Und ich muss da irgendwie, also ich meine, selbst die nicht perfekten Tracks oder so sind ja quasi perfekt auf dieses nicht perfekte getrimmt, also wenn das Sinn ergibt. Weil wir hatten ja Mitte der 10er Jahre, hatten wir in der elektronischen Musik, fing ja so ein bisschen diese Lo-Fi-House-Welle an, ne? Albert wirst du ja auch noch wissen. Also irgendwelche Leute wie DJ Seinfeld oder Ross from Friends oder diese ganzen Leute. Und das waren ja keine Produzenten, die es irgendwie nicht besser wussten und dann diese total verrauschten House-Tracks gemacht haben mit ihren, was weiß ich nicht, was Samples, die irgendwie klingen wie, weiß ich nicht, weiß nicht, 180p-Versionen auf YouTube oder sowas, sondern die haben das ja mit Absicht so verrauscht und so vernebelt und so blechern klingen lassen. Und das kannst du ja auch quasi erzwingen. Also selbst dieses nicht Perfekte ist ja quasi immer so ein bisschen präzise darauf getrimmt mittlerweile. Also glaube ich, dass selbst die unpräzise Musik präzise ist.
Ich weiß genau, was Juan Atkins meint. Die fehlende Präzision damals hat mit dem mangelhaften technischen Equipment zu tun gehabt. Ich habe Giorgio Moroder einmal interviewt und sein I Feel Love, das er für Donna Summer 1977 produziert hat, war ja der erste voll elektronische Disco-Song. Da tackern die Synthesizer und Beatboxen von vorne bis hinten durch. Und Moroder hat erzählt, dass er mit seinen Mitarbeitern und Technikern tagelang im Studio daran gearbeitet hat, um diesen Rhythmus und diese Bassline nicht außer Takt kommen zu lassen. Und er sagt, wenn er es heute hört, dann kriegt er Gänsehaut, weil ihm jeder kleine Fehler auffällt. Das sind Sachen, die hören wir gar nicht. Und zu Juan Atkins, wenn man die ersten Tracks von Cybertron hört, das war sein erstes Projekt Anfang der 80er, da weiß man genau, was er meint. Das sind eher Elektro-Funk oder Elektro-Rock-Tracks, bei denen die Elektronik eher eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Und er hat mir erzählt, er hat Musik vorher gemacht, also vor Kraftwerk schon, klar, und also bevor er Kraftwerk gehört hat, und als er es gehört hat, war er hin und weg von dieser Präzision. Und wenn man dann den Cybertron-Track Clear von 1983 hört, dann merkt man, dass er an dieser Präzision gearbeitet hat. Der Track ist eine komplette Kraftwerk-Pastiche. Wenn man den anhört, könnte man ihn auch für einen Kraftwerk-Track halten. Nicht nur, weil Atkins da Heimcomputer und Spielesaal gesampelt hat. Vom ganzen Ambiente, vom ganzen Gefühl her. Und das meint er mit dieser Präzision.
Da fällt mir irgendwie gerade, weil wir gerade über amerikanische DJs gesprochen haben oder nicht deutsche DJs, die sich an deutscher Musik orientieren, das ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen. Ihr kennt ja bestimmt auch diese 80er Jahre Band Power Station. Ist es eine Verballhornung vom Namen Kraftwerk?
Ich hab öfters mal drüber nachgedacht. Also ich kann mir es vorstellen. Es ist ja einfach die 1:1-Übersetzung von Kraftwerk. Ja.
Wir kennen ja alle die YouTube-Videos von Kraftwerk, wie sie live gespielt haben, wie sich ihr Setting verändert hat. Aber du hast ja auch geschrieben, dass es irgendwie zunächst ihr Standard oder ihr Wunschstandard, ihr optischer Wunschstandard gewesen ist, alle Kabel, die die Geräte benötigen, auch auf der Bühne zu sehen. Später wurden sie eher sozusagen sauber zur Seite geschafft. Du hast nur noch die Pulte gehabt. Aber einer der bekanntesten Live-Momente ist ja von 1981 der Moment, als mit dem Taschenrechner alle vier vorne an der Bühne stehen und so wie Roboter tun, als könnten sie darin Musik machen. Wie sieht denn sowas heute aus? Also selbst für mich, ich bin glaube ich so im Alter so zwischen euch beiden, ich bin Jahrgang 75, selbst für mich sieht das schon irgendwie sehr, sehr kurios aus, das zu sehen. Christopher, wie ist es denn für dich? Was stellt Kraftwerk in solchen Momenten für dich dar?
Also ich habe diesen Auftritt auch erst vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen und seitdem gucke ich das immer wieder. Also von den, also ich habe es jetzt gerade noch mal auf hier, von den 117.000 Views, ist glaube ich die Hälfte von mir. Ich finde das so cool. Also man muss sich das mal irgendwie so ein bisschen auch vorstellen, dass sie da vorne eben stehen in ihren Anzügen und dann so ein bisschen hin und her zucken, irgendwie den Taschenrechner fast schon so auf Schritthöhe und dann auch zwischendurch so nach vorne gehen und das Publikum ja mit auf die Tasten hauen lassen, um quasi so wirklich so zu zeigen, so hier, das ist echt, wir machen wirklich damit gerade Musik, guck dir das mal an. Ich finde es natürlich interessant, weil ich habe Kraftwerk, sage ich mal, im Live-Kontext, ich habe sie live nie gesehen, aber meine ersten Bilder sind eben die, ne? Also sie stehen hinter ihren Pulten, sage ich mal, du hast die großen Leinwände, also quasi schon im letzten Stadium, sage ich mal, dieser Performances und das dann als Vergleich zu sehen, ist halt schon irre. Und dann aber auch das Publikum zu sehen, was zu der Zeit dann irgendwie auf diese Musik so abgeht, das macht mich total glücklich. Das ist einer dieser Auftritte, bei dem wäre ich total gerne dabei gewesen. Also ja, es ist merkwürdig. Ich kann es mir aus dem heutigen Kontext gar nicht mehr vorstellen, weil wenn das heute einer machen würde, dann würden ja alle sagen, ja, das bezieht sich darauf, das bezieht sich darauf. Das war damals dann sicherlich nochmal was anderes, aber ich finde das als Move schon großartig und auch total witzig einfach. Also ich finde, das macht auch dieses, das, was ich an Kraftwerk auch so schätze, ist, dass wir sagen ja immer so präzise und dieses typisch Deutsche und so korrekt und gerade und hier und da, aber eigentlich ist ja Kraftwerksmusik, hat ja auch oft total was so Sensibles und Funkiges irgendwie und irgendwo auch was total Emotionales so dazwischen. Und die haben sich dann in dem Sinne ja auch dann gar nicht so ernst genommen, sondern eben auch gezeigt, so, hey, jetzt stellen wir uns mal dahin und du siehst die ja auch. Du siehst ja alle paar Sekunden lächelt da mal einer, ne? Wann ist denn das später nochmal passiert? Also, finde ich super.
Das ist der subtile Humor von Kraftwerk, der immer unterschätzt wird. Also man muss einfach, wenn man einfach nur die Texte von den Songs liest, weiß man, dass die irre Spaß gehabt haben müssen, wenn die diese Texte geschrieben haben. Ich bin der Musikant mit Taschenrechner in der Hand. Und diese Publikumsbeteiligung ist ja an sich was Ungewöhnliches, weil sie ja immer versucht haben, so unnahbar zu sein. Und diese Publikumsbeteiligung ist ja eigentlich was ganz Kurioses, weil Kraftwerk immer versucht haben, als unnahbar zu erscheinen, so anonym als die Menschmaschinen. Und dann geht einer, ich glaube, es war Florian Schneider, mit dem Taschenrechner an den Bühnenrand und lässt die Leute drauf drücken auf die Tasten. Das ist einfach wunderbar.
Mit dem Humor, ne? Also da erwähnt ihr was. Warum? Also klar, ganz bekannt geworden ist ja so ein Meme im Netz, dass irgendwie Politiker, die am Pulten zeigen, ich glaube Merkel und drei andere, und heißt, das sind Kraftwerk bei ihrer Arbeit und so weiter. Aber davon mal abgesehen, ne, gibt es doch relativ wenige Parodien über Kraftwerk, obwohl es sich doch eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, anbieten würde, ne? Und weil sie selber auch so viel Humor haben. Woran glaubt ihr, könnte das liegen, dass es keiner schafft, Kraftwerk zu verarschen, ohne sich selber lächerlich zu machen?
Vielleicht, weil Kraftwerk selber auf in diesen ganz subtilen Momenten es schaffen, diese Parodie vorwegzunehmen. Und wenn du das versuchst, dann nachzumachen oder irgendwie versuchst zu überhöhen, würdest du es nicht schaffen, weil Kraftwerk das selber schon so gut können. Das ist ja quasi in Anführungszeichen der Witz, der sich schon erzählt hat, ohne dass er witzig ist. Also das braucht es in dem Sinne dann gar nicht. Du kannst halt maximal das aus so einer, ich meine, ich habe ja am Anfang kurz hier Big Lebowski erwähnt oder so, wo dann versucht wurde, diese überkorrekten Deutschen als Band Autobahn irgendwie darzustellen. An sowas kann ich nur denken. Oder wenn in der einen Simpsons-Folge dieser deutsche Baron da entlang fährt mit seinem Pferdeschwanz und dann irgendwie sagt, ich höre jetzt wieder Kraftwerk oder sowas. Also das sind so die Sachen, die mir dann einfallen, so als Symbol. Aber als Band selber, finde ich, kannst du das gar nicht schaffen, weil sie dir quasi diese Schranke schon zugemacht haben.
Der große Produzent Uwe Schmidt, auch bekannt als Atom, hat ja in den 90ern, war das glaube ich, oder Anfang der Nuller, ein Kraftwerk Tribute Album aufgenommen, als Senior Coconut mit Latin-Versionen von Kraftwerk-Songs. Und das war natürlich von Kraftwerk abgesegnet, denn wenn es nicht abgesegnet worden wäre, dann wäre das Ding sofort vom Markt genommen worden. Und auch das zeigt ja, dass da ein gewisser Humor da ist. Also die lassen Autobahn und Radioaktivität in Latin-Versionen covern. Das finde ich ganz großartig.
Mussten die denn damals auch das Rammstein-Cover absegnen oder ist das bei Covern eher so, dass du das, solange du es so belässt, wie es ist, dass du das nachspielen darfst?
Ich glaube, wenn du es nicht so dramatisch veränderst wie bei Senior Coconut, dann brauchst du keine Erlaubnis.
Also fürs nächste Heino-Cover-Album könnte er sich da bedienen.
Genau.
Warum war eigentlich, glaubt ihr, also die Anerkennung Kraftwerks in der Heimat, auch vor allen Dingen als Band, die Kunstwerke produziert hat, das hat ja, glaube ich, auch so ein bisschen gedauert. Man hatte über viele Jahre das Gefühl, dass sie gerade im Ausland geliebt wurden. Ich muss daran denken, als es um den Expo-Song ging, Expo 2000, der dann später dann in Planet of Visions oder Planet der Vision ja umgetauft wurde, da gab es so eine typisch deutsche Diskussion. Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das bei Stern TV mit Günther Jauch war. Ich weiß es nicht mehr genau. Da, oder ich weiß auch generell nicht, ob es bei Günther Jauch war. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich habe mir das so damals abgeschrieben. Speichern im Jahr 2000. Da erinnere ich mich, dass, oder der Moderator, der da war, sich so über Kraftwerk lustig gemacht hatte, weil es hieß, die hätten einen riesigen hohen Geldbetrag bekommen, dass sie einfach nur mit verfremdeter Roboterstimme Expo 2000 ins Mikrofon sprechen. Und da hat der Moderator dann irgendwie auch so einen Stimmverfremder dann irgendwie in seinem Studio und hat dann so ganz schlau auch eingesprochen und gesagt, ja, das ist ja auch mehrere hunderttausend dann wert. Warum ist es eigentlich immer so schwer, unabhängig davon, dass Kraftwerk den richtigen Song dann auch nachgeliefert haben, warum ist es eigentlich oft immer so schwer? Man weiß ja gerade, das ist ja auch eine Phrase, ist ein Gemeinplatz, dass sich Deutsche mal sehr schwer tun mit der Anerkennung auch ihrer Künstler. Habt ihr noch mal irgendwie eine Idee oder einen Gedanken, woran das liegen kann, dass es ein bisschen gebraucht hat, bis Deutschland in der Anerkennung hier auf, bis Kraftwerk in der Anerkennung in Deutschland aufgeholt hat?
Also in den 70ern lag sicherlich daran, dass deutsche Musik beim Publikum absolut verpönt war, deutschsprachige Musik. Also Ausnahme vielleicht Udo Lindenberg. Mit deutscher Musik hat man damals Schlager assoziiert und so die wahre Musik kam aus England und Amerika. Und deswegen hatten die es in den 70ern schwer. Jetzt ist es ja genau andersrum. Jetzt kommt jede Woche eine neue Band, die Tokotronik sein will und ist tatsächlich halbwegs erfolgreich. Also die Einstellung zur deutschen Sprache beim Publikum hat sich um 180 Grad gedreht und aus den 70ern, aus dieser Feindlichkeit quasi gegenüber deutschsprachiger Musik, kam das wahrscheinlich auch bei Kraftwerk.
Warum sind eigentlich die Songtexte von Kraftwerk immer in der Zeile sehr knapp? Woran liegt das? Ist es auf die Musik abgestimmt? Also es werden ja keine Geschichten erzählt, sondern eher Eindrücke oder Empfindungen geäußert.
Reduktion und Minimalismus in der Musik entspricht der Reduktion und dem Minimalismus in den Texten. Und ich habe es vorhin schon gesagt, man muss die Texte mal lesen und da spricht ein wahnsinniges Verständnis für die deutsche Sprache, also für den Humor, der unfreiwillig in der deutschen Sprache steckt.
Wie ist das eigentlich, mal so ganz banal gefragt, wenn man in den Jahren 1980, 81 neuartige Klänge auf einem Synthesizer hinbekommen will? Wie macht man das? Also, hast ja auch geschrieben, die Hardware hat die Software definiert. Wie, also ist das so ein Wabonspiel, wenn man sich einen neuen Synthesizer kaufen zu gucken, ist er die Töne produziert oder wie kann man die selber programmieren? Wie sah die technische Entwicklung vor 40 Jahren aus?
Der Synthesizer an sich bietet ja eine endlose Anzahl an Anführungen, nicht natürlichen Klängen, Abführungen. Und die kriegt man, indem man an verschiedenen Knöpfen dreht, verschiedene Einstellungen vornimmt, Sequencer, Effektgeräte dazwischen schaltet. Und man muss halt viel ausprobieren, weil es ist nicht so wie bei der heutigen Software, dass dann irgendwelche Presets dabei sind mit Orchester, Geigen, E-Gitarre, Bass. Du musst das alles selbst erarbeiten und du musst dir dann auch merken, wie bei welcher Einstellung welcher Sound rauskommt. Aber ich glaube, das war gar nicht mal so das Problem. Das Problem bei Kraftwerk war eher, die Synthesizer und die Sequencer so zu synchronisieren, dass die Beats und die Melodien diesen maschinellen, repetitiven Charakter bekommen haben. Und das haben Kraftwerk teilweise damit gelöst, dass sie sich bestimmte Geräte und Gadgets, die es nicht gegeben hat, einfach anfertigen lassen nach ihren Wünschen. Und wie gesagt, heute ist das alles kein Problem mehr. Jeder Computer hat eine kostenlose Musiksoftware mit Synthesizer und allem drum und dran.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil da geht es ja auch um den Schutz geistigen Eigentums, ne? Und sie sozusagen so hermetisch abzuschotten und die Apparaturen so zu verkabeln, dass es keiner nachmachen könnte, muss auch eine wichtige Rolle gespielt haben, ne?
Ja, gut, ich glaube, zur Zeit von Computerwelt noch nicht. Da war das Sampling noch ein Baby. Aber natürlich im Laufe der Jahre. Also ich meine, das wird ja heute noch gesampelt. Das wird ja wahrscheinlich aktuell sitzt einer da und nimmt sich den Beat von His Morphone to Compute und baut seinen eigenen Track drum.
Und dass sie sich das teilweise selber haben programmieren lassen oder bauen lassen und dafür auch gesorgt hat, dass sie dann auch so komplett eigene und nicht reproduzierbare so Drum-Sounds hatten, hat dann natürlich auch total dabei geholfen, sie als Samplequelle super interessant zu machen, weil du manche Songs einfach selber nicht hast herstellen können, sondern du warst ja quasi darauf angewiesen, dich bei Kraftwerk zu bedienen. Und das hat, glaube ich, auch viel dafür gesorgt, dass sie dann im Laufe der, also gerade im Laufe der nächsten 15 Jahre total oft gesampelt wurden.
Nach Computerwelt gab es ja erstmal 5 Jahre lang keine Platte. Angedacht war ja Tour de France, dass er dann 2003, wenn sicherlich auch in anderer Form, veröffentlicht wurde, bis es dann 86 zu Electric Café kam, das sie später in Technopop umbenannt haben. Ich habe mich immer gefragt, die Tour zu Computerwelt, die ja als so anstrengend galt, und das gesamte Konzept zu vertreten, war die Tatsache, dass Ralf Hütter und die anderen dann anschließend auf die Tour de France Fahrräder gestiegen sind, auch so eine Art Reaktion auf so eine Art zu viel an Technik und ein Zurück an die Natur?
Ich weiß es nicht, das wäre Spekulation, ist natürlich denkbar, aber ich glaube eher, weil das Thema Mensch und Maschine bei Kraftwerk ja schon immer eine große Rolle gespielt hat, dass es eher damit zu tun hat, weil Radfahren ist ja bei Licht betrachtet die perfekte Verschmelzung von Mensch und Maschine. Also der Mensch wird praktisch, wenn er auf dem Rennrad sitzt, zu Maschinen. Und ich glaube, dass daher diese Leidenschaft kommt fürs Radfahren.
Ich habe genau das Gleiche gedacht. Also ich glaube, dass Rennsport aller Art, also natürlich vor allem Motorsport, aber Radfahren ja auch was sehr Technisches hat, weil der Mensch ja, er muss mit einer Maschine in Anführungszeichen zusammenarbeiten, um etwas zu erreichen. Anders geht's nicht. Und ich will dem Radsport jetzt auch nicht seine taktische Komponente irgendwie nehmen oder so. Es wäre jetzt auch zu sehr Klischee, jetzt zu sagen, sie hätten irgendwie eine Schach-EP machen müssen oder so. Aber ich finde, das ergibt schon irgendwie Sinn, dass das jetzt echt, also ich glaube, mindestens die Hälfte der Band oder so war ja große Radsport-Enthusiasten und sowas. Also es ergibt irgendwie total Sinn, dass da die Faszination so ein bisschen herkommt, was so einen Sport angeht und nicht, dass es dann letztlich, weiß nicht, Basketball ist oder so.
Später gab es ja noch Boim Bum Chuck. Das war ja vielleicht so die erste Verlautbarung von Geräuschen, ne, die sie überhaupt gemacht haben. Also sozusagen eine fast schon bewusst leicht infantile Annäherung an den Klang, ne, den zu verwörtlichen quasi. Ne? Kann man das so sagen?
Ich bin der Meinung, dass das eine Spitze in die Richtung ihrer Kritiker, vor allem aus dem Bereich der handgemachten Musik ist. Weil elektronische Musik verächtlich als Boom-Chuck-Musik bezeichnet wurde. Und ich glaube, sie haben sich darüber lustig gemacht.
Haben das auch die Bloodhound Gang dann gemacht mit und Tis und Tis und Tis? War das auch so ein sehr cleverer Kommentar darauf?
Bei der Blatthautgänge auf jeden Fall.
Wo wir gerade bei diesen Geräuschen sind, die man da sozusagen auch nachmacht, aus welchen Künstlern oder in welchen, kann man fast sagen, Naturklängen hört ihr eigentlich heute im Alltag noch Kraftwerk heraus? Also wo begegnet euch Kraftwerk auch da, wo ihr es vielleicht am allerwenigsten vermutet?
Bei meinem iPhone, bei jedem Ton, der irgendwas anderes ankündigt, neue Facebook-Message, WhatsApp, Instagram-Message, bla bla bla, da höre ich immer so ein bisschen Taschenrechner von Kraftwerk aus.
Was ich halt so faszinierend fand immer, ist, dass das Kraftwerk ja nicht nur, wie man es dann so meint, in der elektronischen Musik, was auch immer das dann heißt, das ist ja eigentlich auch kein Genre in dem Sinne, aber jetzt zum Beispiel in House, in Techno, in sonst was alles irgendwie drin gelandet ist, sondern halt auch vor allem für Hip-Hop so eine große Rolle gespielt hat, also wie oft das einfach gesampelt wurde, wir haben es ja kurz angesprochen, also ich kannte natürlich Always Be My Sunshine von Jay-Z, kannte ich natürlich viel früher als Mensch-Maschine, und als ich das dann irgendwann gehört habe und bin ich aus allen Wolken gefallen, als ich gemerkt habe, dass in dem Jay-Z-Track plötzlich Kraftwerk irgendwie aufgetaucht ist oder so, also ich finde das halt krass, wo die dann letztlich überall gelandet sind. Das kann ja alles Mögliche sein. Das können dann Samples sein. Das kann ja, wie vorhin vielleicht angesprochen bei Sophie, auch sowas, was das Konzept angeht, irgendwie sein, die Denkweise in Richtung Musik. Das kann aber auch in so eine Richtung gehen wie bei Daft Punk, die sich quasi dieser Roboter-Thematik so ein bisschen angenommen haben, auch wenn sie es meiner Meinung nach umgekehrt haben. Also Kraftwerk haben sich ja so ein bisschen hinter sich selber versteckt. Daft Punk hat durch die Helme und durch die Anonymität quasi versucht, die große Rockpose irgendwie so aufzuziehen oder so, was ja nochmal ein bisschen was anderes ist, aber ist ja ganz klar davon beeinflusst. Und du hast das in diesen ganzen Tech-House-Geschichten, in diesen Acid-Geschichten, aber du hast es eben auch im Hip-Hop, du hast es in so Pop-Sachen auch drin. Also ich weiß, Albert mag auch Night Jewel ganz gerne und die ist ja riesen Kraftwerk-Fan und selbst das hört man in ihren so sehr tupfigen, sage ich mal, so R&B-Elektropop-Dingern oder so, ist das auch überall drin. Und das finde ich halt, glaube ich, ist so die größte Errungenschaft, dass die nicht nur in diesem ganzen elektronischen Ding so verhaftet sind, sondern sich halt quasi in alle Genres ausgebreitet haben.
Ist das nicht komisch? Also wenn man überlegt, also als Klangflächendesigner wurde dann ja Brian Eno bekannt, ne, der diese Windows-Töne gemacht hat beim Hochfahren und so weiter. Einer, der, wie man so ein bisschen vielleicht zu pauschal immer gesagt hat, aus dem Ambient kommt. Wie seht ihr eigentlich das Verhältnis von einer elektronischen Band wie Kraftwerk zum Ambient? Wäre das eine Option gewesen für diese Band, diese Alltagsgeräusche, für die sich Ambient ja vermeintlich irgendwie eher eignet, dann letzten Endes auch einfließen zu lassen in Erkennungsgeräusche an Computern oder an Geräten?
Ich sehe bei manchen Kraftwerk-Songs schon eine Nähe zum Ambient. Also gewisse Passagen auf Trans-Europa Express, dann auf den ersten drei Alben, die ja immer so unter den Teppich gekehrt werden. Aber an sich sind es natürlich zwei vollkommen verschiedene Musikrichtungen, die auch vollkommen verschiedene Intentionen verfolgen.
Ja, glaubt ihr, dass diese Faszination gerade so der angloamerikanischen Musikszene auch daran liegt, dass Elektronik auch seinen Ursprung in Kontinentaleuropa hatte? Also ich erinnere mich, dass Jean-Michel Jarre gesagt hat, der hat das auch mit sehr starker Vehemenz gesagt, dass natürlich Rock und Pop von der Insel kommt, aber die elektronische Musik, sei es durch ihn oder auch Tangerine Dream oder Kraftwerk, das sei halt alles das Kontinentaleuropäische, also quasi nicht der Blick nach Westen. Wie seht ihr das?
Ich finde, man muss dann so, also ich glaube, es ist so die letzten 10, 15 Jahre, als auch diese ganz große so Reissue-Welle und so aufkam und wir ganz, 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 ganz viel Musik auch zum ersten Mal, also ich spreche jetzt mal von Europa, gehört haben, die aus Asien oder Afrika kommt, die auch aus den 80ern stammt oder so, wo man dann feststellt, wow, sowas hat es auch mal woanders gegeben, also dass sich auch so ein bisschen dieser sehr europazentrierte Blick auf das Ganze, so hier, wir sind die Geilsten und wir haben es alle erfunden, dass sich das auch so ein bisschen relativiert, dass man auch so feststellt, das ist auch irgendwie in anderen Kreisen so ein bisschen gewachsen und gekommen. Und ich meine zum Beispiel auch, haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber ich glaube, dass auch Kraftwerk zum Beispiel auf das Yellow Magic Orchestra zum Beispiel haben ja einen riesen Einfluss gehabt. Ich erinnere mich an so einen Auftritt, dass die bei Soul Train irgendwie gewesen sind und der Moderator, ich habe seinen Namen leider vergessen, den kennt ja jeder, sie so irgendwie gefragt hat, kennt ihr Kraftwerk und so weiter. Und ja, also dass sich das auch auf andere Kontinente so quasi übertragen hat.
Er hat recht und nicht recht. Also die elektronische Musik wurde tatsächlich in Frankreich und in Deutschland erfunden in den 50er Jahren, wenn man das jetzt mal so vereinfacht sagen kann, mit Pierre-Henri Stockhausen und so weiter. Und ist dann in den 70ern in einen Pop-Kontext geraten, wo dann Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, Tangerine Dream dazugehört haben. Da hat er natürlich vollkommen recht. Und ich glaube, dass der Erfolg im nicht kontinentaleuropäischen Ausland auch mit so einer Art von Exotenfaktor zu tun hat. Und auch damit, dass keiner in den USA und in England diese Musik gemacht hat. Also Grönemeyer wird nie ein Weltstar werden, weil die Amerikaner seine Musik nicht haben wollen, weil sie diese Musik seit 50 Jahren kennen. Und bei Kraftwerk und den anderen Electronic Acts war das anders. Da kam wirklich was Neues, was die USA im eigenen Land noch nicht hergestellt hatten.
Ja, da gibt es ja diese Anekdote, die ja auch schon ziemlich breit gelatscht ist, obwohl, glaube ich, gar nicht wirklich geklärt ist, ob das wirklich stimmt, dass Bowie die angeblich als Band haben wollte, ne? Zur Low-Ära 77,
Habe ich auch gehört und angeblich haben die sie auch getroffen und haben natürlich abgelehnt.
so, und damit war es das auch schon wieder mit einer Folge des Musikexpress Talk. Heute zu Gast hatten wir Christopher Hunold und Albert Koch, die beide auch den Podcast Track 17 machen, den wir euch hiermit auch ans Herz legen wollen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, Christopher und Albert.
Dankeschön für die Einladung.
Und wir bedanken uns bei unseren Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.